Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mama bleibt. Wir werden uns heute mal ein besonderes Thema zu Herzen nehmen, nämlich das Thema Alleinerziehend und verwitwet Alleinerziehend. Was bedeutet das eigentlich?
Ich freue mich auf die Folge. Ich freue mich.
Ja, das glaube ich. Wir werden auf jeden Fall mal schauen, was ist eigentlich faktisch der Unterschied und was bedeutet der Unterschied auch emotional. Bevor wir aber reinstarten, ich weiß, Caro, du bist schon on fire, aber bevor wir reinstarten, wollte ich dich vorher erstmal noch fragen, wie geht's dir? Was hast du denn gemacht die letzten Tage?
Mir geht's sehr gut. Ich habe News zu verkünden. Die mir folgen bei Instagram, wissen es auch schon, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass das alle tun. Deswegen auch nochmal hier. Ich schreibe ein Buch. Ich bin gerade dabei. Ja, es ist total spannend und ich wusste auch gar nicht, ob ich das schon verkünden darf. Doch darf ich. Ich habe in dem Verlag Rücksprache gehalten und es erscheint am 26. August im nächsten Jahr, also 2026. Und es heißt Junge Mama Witwe. Es geht um meine Geschichte. Es ist kein Ratgeber. Schon mal so viel vorweg. Es ist auch kein Trauerbuch. Ich erzähle davon, was mir passiert ist, wie ich damit umgehe. Ich möchte Mut machen und Zuversicht schenken, dass es weitergeht. Ich habe auch Expertinnen mit dabei, die Texte beisteuern. Es wird ein ganz, ganz tolles Buch und ich bin jetzt noch im Schreibprozess, ist noch nicht fertig. Also es sind jetzt so die letzten Züge, nicht ganz. Also Abgabe ist im ersten Quartal nächsten Jahres, aber es ist sehr, sehr aufregend. Und da ich das jetzt verkündet habe, ist das so surreal. Also vorher war so, oh ja, ich habe dann den Vertrag unterschrieben und dann wurde auch schon Titel besprochen und das Cover war schon fertig. Und dann war so, ach ja, ja, ich mache ein Buch, ja, irgendwann mal und so. Und dann war es so, ach, jetzt waren sie schon auf der Messe, habe ich schon gehört. Ich wurde schon bei Buchinfluencern irgendwie vorgestellt für Bücher für nächstes Jahr. Oh. Es wurde schon auf der Messe über mein Buch gesprochen. Und ja, es wird damit auch schon bei den Buchhandlungen geworben. Man kann es schon vorbestellen bei Thalia, bei Amazon oder Amazon. Naja, ihr wisst, was ich meine, bei Hugendubel, also überall, wo es Bücher gibt. Und wenn man da so drauf geht, dann ist da mein Buch. Und es ist so surreal irgendwie, weil das ist was ich immer machen wollte. Ich habe das Silvester 2020, 2021 auf mein Vision Board damals geschrieben, dass ich irgendwann mal ein Buch schreiben möchte.
Thema war damals noch nicht.
Thema, nein, natürlich nicht. Thema, ich möchte ein Buch schreiben.
Thema damals noch unbekannt.
Thema unbekannt. Ich wusste nicht, worüber. Jetzt und 5 Jahre später schreibe ich jetzt das Buch über meine Geschichte und über das, was mir passiert ist. Und es ist so, es ist aufregend und surreal, es ist auch sehr schmerzhaft natürlich, da nochmal so reinzugehen, aber es ist auch sehr heilsam, darüber zu schreiben und auch nochmal ich schreibe auch so ein bisschen über die Anfänge, also wie wir uns kennengelernt haben, so ein bisschen, also unsere Geschichte von Anfang an und bis zum Ende dann und was ich daraus für mich jetzt in den letzten, ja es sind ja schon ein bisschen mehr als 2 Jahre her, 2 Jahren für mich mitgenommen habe und ich hoffe, ja, dass ich anderen damit Mut machen kann, das liegt mir ganz doll am Herzen, also ja, deswegen ist es ganz aufregend jetzt gewesen, die letzten Tage. Und ich bin jetzt ganz fleißig dabei zu schreiben und bin gerade, habe nochmal das Vorwort überarbeitet und bin dann sehr kritisch und überlege, ob wirklich bei jedem Wort passt das da jetzt rein und will ich das so sagen, kommt das so rüber. Das ist natürlich, wenn man ADHS hat, nochmal ein bisschen schwieriger. Ich bin dann sehr schnell in dem Hyperfokus, also ich schreibe dann auch wirklich bis 1 Uhr nachts dann an meinem Buch, aber ich bin dann wirklich auch so sehr perfektionistisch und denke, überlege so, ob ist es genau das Wort, was jetzt genau das ausdrückt, was ich sagen möchte. Ich halte mich dann immer so ein bisschen selber auf. Meine Lektorin meinte auch, schreib einfach runter. Auch erstmal ohne so Rechtschreibung und sowas. Alles möglich. Dafür gibt es das Lektorat später, die das machen. Also ich bin so, kommt da jetzt ein Komma hin? Und muss das da jetzt hin? Wird das so geschrieben? Okay, mal googeln, wie schreibt man das? Und mit dem Komma, ja, weiß ich nicht. Mach ich jetzt nach Gefühl. Also ich will ja auch nicht, dass meine Lektorin sich das dann durch und denkt so, Gott, ich kann ja gar keine Rechtschreibung oder sowas. Ich weiß nämlich damals im Deutschkurs in der Schule, ich glaube, da hatte ich mal eine 5 oder so oder eine 6 im Elementarbereich. Da dachte ich mir, ach so, meine Güte, also ich weiß gar nicht, ob meine Deutschlehrerin noch auf dieser Welt ist. Die war damals schon etwas älter. Aber wenn, dann denke ich mir so, hier, Frau K., ich habe ein Buch geschrieben, Elementarbereich 5. Hier, schöne Grüße. Ja, deswegen, es war sehr, sehr spannend diese Woche und sehr aufregend. Und ich freue mich darauf.
Ja, zumal es ja ein Herzensprojekt ist von dir. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt neben all den anderen Dingen, du machst, ich meine, du bist auf Instagram und so auch sehr persönlich oder auch hier jetzt im Podcast, aber ich glaube, so ein Buch, wenn das schon seit 5 Jahren auf deinem Vision Board ist, dann ist das natürlich, also man gibt schon viel von sich preis. Man will ja unbedingt, dass das auch gemocht wird. Ja, das ist so dein Baby.
Genau, es ist auch so ehrlich wie möglich. Also natürlich, man schreibt jetzt auch nicht alles, ne? Also es sind ja auch noch andere Leute involviert, familiär oder sowas, ne? Also da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel preisgibt, aber es ist sehr persönlich. Ne? Es ist meine persönliche Geschichte. Es sind meine Gedanken und meine Gefühle einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene, weil sich das natürlich bei Instagram, da ist es nicht ganz so ausschweifend, ne? Das ist dann da eher kurz gehalten, kurz und knackig. Und in einem Buch kann man natürlich wirklich, man öffnet sein ganzes Herz und tut alles da rein. Und es ist wie so eine, das haben mir auch ganz viele geschrieben, die selbst ein Buch schon geschrieben haben und auch gerade dabei sind. Das ist ja wie so eine zweite kleine, also für mich eine zweite, weil ich mache ja schon eine Therapie, wie so eine Therapie dann auch. Und da nochmal durchzugehen und das nochmal ja wirklich so zu verarbeiten. Ich glaube auch, das wird sehr, sehr schön. Also ich freue mich darauf, dieses Buch zu schreiben. Also ich bin da gerade dabei. Ich bin schon ganz gespannt und aufgeregt.
Jetzt möchte ich unbedingt auch eins schreiben. Toll.
Ja, das haben mir aber auch ganz viele geschrieben. Ja, ich wollte ja auch eins schreiben. Jetzt kommst du damit um die Ecke und so. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Wie sagt man, der Kuchen ist groß genug für alle, dass jeder ein Stück kriegt. Und jeder hat ja auch eine andere Geschichte.
Ja, genau. Also jeder verbindet sich ja auch anders mit jemandem oder sieht sich bei jemand anders wieder und so. Meine Kinder waren am Wochenende bei Oma und Opa und haben ein Buch gefunden, das ich in der... War das Grundschule? Ich glaube, ich war gerade weiterführende Schule. Also es muss so dieser Umbruch gewesen sein zwischen 4., 5. Klasse oder so. Und da habe ich ein Buch geschrieben damals. So ein kleines Mini-Kinderbuch. Also jetzt nichts, was damit zu tun hätte, sondern wirklich ein kleines Mini-Kinderbuch. Aber ich habe halt selbst geschrieben, selbst gezeichnet, selbst gebunden, selbst alles gemacht.
Cool.
Mein älterer Sohn war halt gestern, als ich sie abgeholt habe, total so, Mama, du hast ein Buch geschrieben, ein eigenes Buch. Und das als Kind, da siehst du mal, das ist so süß jetzt zu sehen, weil er ist zwar noch nicht ganz so alt, wie ich damals war, aber dass er die Dinge so wertschätzt, die ich damals, also auf so Details, die ich damals so geachtet, das ist ganz toll.
Voll schön.
Ja, das nur damals. Ansonsten ist bei mir jetzt nicht so viel los. Ich habe so Alltagsdinge zu erledigen, die total unsexy sind. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, dass mit meinem Auto, dass unsere Geschichte bald ein Ende hat. Da bin ich jetzt gerade dabei, irgendwie mir andere Autos anzuschauen und Angebote machen.
Ach so, so ein Ende.
Ja, es hat jetzt ein
also,
Ende.
Also wirklich.
Es ist so, dass die, jetzt hatte ich auch noch so einen Steinschlag, das ist ja prinzipiell jetzt nichts Schlimmes, aber ich war halt deswegen bei der Werkstatt einfach nur, um gucken zu lassen, wie schwierig ist oder wie schwerwiegend ist dieser Steinschlag. Und dann hat er gesagt, ja und was ist da und was ist da und damit der Rückleuchte. Und ich so, ja, das kann sein, dass ich da gegen die Mülltonne gefahren bin. Ja und was ist da? Und dann hat er nur auf den ersten, also er ist einmal so rumgelaufen und hat gesagt, also ganz, und ich kenne die. Also es ist nicht so, dass die mich übers Ohr hauen wollen oder so, sondern der ist wirklich durch und hat er gesagt, du kannst mit dem Auto nicht mehr so lange fahren. Das muss jetzt wirklich dringend in die Reparatur. Es ist jetzt nicht, ich muss jetzt stehen lassen, aber demnächst. Und ich so, ja, aber wenn das kommt, dann hat er so überschlagen, was da an Kosten kommt. Ich so, nee, mach ich nicht mehr, kann ich nicht mehr.
Das lohnt sich nicht, ein neues,
ja. Muss jetzt. Also ich mach's echt ungern, weil ich mag dieses Auto sehr. Und es klingt jetzt vielleicht doof, aber es verbindet mich mit Holger immer nur ein bisschen, weil das damals unser erstes Familienauto so war. Wir haben das halt gekauft 2017, als klar war, dass also unser erster Sohn bald kommt. Ja.
Ist bei uns auch so. Ich habe unser Familienauto auch nicht mehr. Ich habe ein kleineres.
Stimmt, hast du mal erzählt, ja.
Ja, ja, aber das war auch ganz schlimm für mich, unser Familienauto, denn wegzugeben, abzugeben.
Ja, ist ganz seltsam, weil ich mag es wirklich gern, aber es tut jetzt finanziell mehr weh als emotional. Der Punkt ist jetzt erreicht.
Ja, irgendwann geht es auch nicht mehr. Ne? Dann muss was Neues her.
Jetzt diese Angebote prüfen. Ich habe mir da vorher nie Gedanken gemacht, weil das einfach, ja, mein Mann hat sich dafür interessiert, ich interessiere mich dafür nicht. Und jetzt muss ich gucken, was ist ein sicheres Auto. Was ist aber auch von der Leasingrate her ein günstiges Auto? Dann habe ich mir ein Auto ausgesucht, das kostet in der Versicherung 1.700 Euro. Ich wusste gar nicht, dass es so teuer überhaupt Versicherungen gibt. Was soll das?
Meine Güte.
Ich muss jetzt dann gucken, was ist die Leasingrate hier? Dann Elektro versus Hybrid versus Benziner? Keine Ahnung. Und ich lasse mir jetzt gerade so von verschiedenen Angeboten machen. Aber wenn ich unterwegs bin, ich sehe nur noch Autos. Ich sehe nur noch ein SUV. Ah, ist SUV richtig? Ah, ich weiß nicht. Oder doch lieber ein Kombi. Oder Naja, jedenfalls... Das beschäftigt mich gerade mehr, als es eigentlich sollte. Ah, was habe ich noch gemacht? Dann habe ich ein Probetraining gehabt im Fitnessstudio.
Ah, super.
Ja, noch bevor das neue Jahr startet und es alle anderen starten.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja sehr untypisch. Ne?
Ja.
Also es ist ja sonst hier ab 1.1., aber jetzt noch vor Weihnachten. Also
ich bin ausnahmsweise nicht zu spät.
Ich bin ja von den Socken.
Ja, weil einfach, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast jemals erzählt habe, aber die... ganze Geschichte mit Holger, die hat sich bei mir auch körperlich ziemlich ausgewirkt. Also ich habe seit Diagnose, also jetzt die letzten 3,5 Jahre, habe ich fast 30 Kilo zugenommen, was echt übel ist. Also es ist einfach ein Mensch, also ein kleiner Mensch, aber es ist ein Mensch. Und das beschäftigt mich wahnsinnig, weil ich glaube, damit hat auch zu tun, dass ich glaube, ich habe dadurch schon eine Essstörung auch entwickelt und dann aber natürlich auch die Hormone, die habe ich auch schon testen lassen, die spielen mir jetzt auch nicht in die Karten. Ich bin jetzt Anfang 40, da ist die Perimenopause natürlich, geht jetzt schon auch los. Also es ist gerade echt ein blöder Moment für sowas. Und natürlich, dass ich selber mich nicht so priorisiert habe die letzten Jahre und ich habe jetzt festgestellt, dass ich jetzt an dem Punkt angekommen bin mit dem Gewicht, was das jetzt für Auswirkungen hat, mit auf den Rücken und stille Entzündungen und ich habe einfach Angst, dass ich jetzt auch noch in Diabetes abrutsche und deswegen muss ich jetzt hier die Reißleine. Und ich weiß, es hat viel mit Ernährung zu tun. In der Theorie weiß ich alles übers Gewicht verlieren, alles.
Ja.
Aber Sport ist trotzdem ein sehr wichtiger Teil und vor allem Muskeltraining. Und da habe ich mich jetzt endlich aufgerafft und habe jetzt nächste Woche, glaube ich, vorher ging es leider nicht, so meine erste Einweisung und wie das alles, und dann geht es los. Ja, ich freue mich total.
Mega.
Vielleicht werde ich das früher oder später auch auf Instagram teilen, weil ich glaube, es gibt schon mehrere Menschen, die mit diesem Thema strugglen.
Auf jeden Fall.
Aber da muss ich nur ein bisschen gucken, ob ich mich da überwinden kann, weil es tut schon weh, dieses Thema.
Ja.
Ansonsten ist bei mir nicht wirklich viel passiert. Ich war heute nur bei der Blutabnahme, weil ich am kommenden Donnerstag endlich die ADHS-Diagnostik habe und der wollte dafür die Schilddrüsenwerte wissen. Das habe ich heute noch kurz erledigt und dann bin ich gespannt, was ich nächste Woche erzählen kann, wenn dann ADHS-Diagnostik die erste. Du hast ja auch gesagt, das sind ja mehrere Termine.
Ja, genau.
Aber wenn der erste Termin da jetzt mal vorbei ist, so.
Spannend.
Genau. So, aber das soll ja nicht heute unser Thema sein.
Nein, wir starten in die Folge.
Ja, wir starten in die Folge. Ich starte erstmal mit ein paar Fakten zum Thema Alleinerziehend und verwitwet und alleinerziehend. Und dann darfst du gerne, wenn du möchtest, auch was loswerden, weil du hast ja, so viel darf ich schon mal verraten, vorab auch in deiner Community auf Instagram nachgefragt, welche Erfahrungswerte es da gibt dahingehend.
Genau, wie da so das Stimmungsbild ist, wie die das sehen. Ich hatte nach Unterschiede und Gemeinsamkeiten gefragt. Ich würde sagen, zu 99% wurde der Unterschied gesagt. Die sind sich alle einer Meinung und ich stimme dem auch zu, aber da erzähle ich gleich noch was zu, wo für uns so der größte Unterschied liegt. Aber jetzt erstmal zu den Fakten, weil das finde ich auch ganz spannend, wie das denn, ja.
Verteilt ist, ne?
Ja, wie das verteilt ist, was alleinerziehend jetzt genau heißt. Also natürlich, jeder hat so eine Vorstellung da, also sagen wir es mal so. Also eigentlich ist es logisch, was alleinerziehend ist und was alleinerziehende Witwe ist, finde ich. Aber das ist nicht für jeden so, wie ich festgestellt habe. Nicht für jeden ist das logisch, was das bedeutet und ab wann man alleinerziehend ist und ab wann man eine alleinerziehende Witwe ist oder wann man nur eine Witwe ist. Also da kannst du gerne mal Licht ins Dunkel bringen mit den Fakten.
Okay, bevor ich damit starte, wollte ich aber noch kurz vorab was sagen. Wir machen diese Folge nicht, um irgendjemanden zu bashen oder zu sagen, wir sind aber schlimmer dran und ihr seid aber schlimmer dran.
Nein.
Und alles ist ganz schrecklich, sondern jeder von uns, wenn er unabsichtlich in diese Situation geraten ist, egal ob alleinerziehend, durch Trennung, wie in unserem Fall durch Todesfall, es gibt ja nur alles Mögliche, das sind toxische Beziehungen, die nicht mehr anders auszuhalten waren und so weiter und so fort. Die meisten von uns haben sich diese Situation nicht ausgesucht und es bringt nichts, uns da gegenseitig runterzumachen oder zu betteln oder es ist eine Challenge, wem es jetzt schlechter geht oder so. Also das wollte ich nur noch mal kurz vorher sagen, das siehst du ja genauso. Wir sollten uns eher in diesen Situationen gegenseitig unterstützen oder Verständnis haben für die andere Situation.
Auch nicht dieses ständige Vergleichen, ne?
Ja, und diese Vergleiche, genau. Man geht manchmal von sich so aus und denkt, irgendwie ist doch selbstverständlich, aber jetzt hast du neulich dieses Reel da gepostet. Reicht dir es nicht zu sagen, alleinerziehend, warum musst du immer verwitwet dazu sagen? Das ist so,
ja.
Als ob du dich damit schmückst. Ist ja nichts, was man sich aussucht, oder?
Nein, also man sucht sich das nicht aus und das ist einfach auch, da kann ich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Warum ich immer alleinerziehende Witwe sage, das hat zwei Gründe und die sind aber leider für alle nicht so deutlich, was ja auch okay ist, sage ich gleich noch was zu. Aber jetzt wollen wir erstmal hören, was alleinerziehend bedeutet.
Dann starte ich mal. Und zwar die Definition, so wie ich es jetzt gefunden habe, ist folgende. Alleinerziehend ist eine Person, die mit mindestens einem minderjährigen Kind in einem Haushalt lebt, ohne einen Ehe- oder Lebenspartner. Die Person trägt die Verantwortung für Pflege, Betreuung und Erziehung des Kindes weitgehend alleine. Ich glaube, will ich noch kurz dazu sagen, hier steht zwar ohne Ehe- und Lebenspartner, ich glaube, man ist ja trotzdem alleinerziehend, selbst wenn man einen Lebenspartner hat, der bei einem wohnt, ne?
Rein steuerrechtlich nicht, ne? Das ist wieder was anderes.
Was das Thema Verantwortung angeht.
Ja, verantwortlich schon, wobei es auch, da gibt es dann die ganz harten Gruppierungen, die dann sagen, nee, dann ist man aber auch nicht mehr alleinerziehend, weil es ist ja jemand da, der zu Hause dann trotzdem Care-Arbeit übernehmen kann, im Sinne von Haushalt, Einkauf oder sowas. Kann ich nachvollziehen, aber der, ich jetzt mal vom Lebenspartner aus, also von Mamas, die neuen Lebenspartner haben, es ist ja trotzdem nicht der leibliche Vater des Kindes. Das heißt, er muss ja keine Verantwortung übernehmen. Man kann es halt auch nicht von dieser Person erwarten, ne, dass er was übernimmt, weil es ist ja nicht das eigene Kind. Deswegen würde ich schon sagen, dass auch wenn man einen neuen Lebenspartner hat und man ein Kind mit in die Beziehung bringt, dass man trotzdem weiterhin alleinerziehend ist, ne, was so Betreuung, Verantwortung für dieses Kind betrifft. Also ganz klar, doch, ja.
Genau. Und so ist es ja bei uns alleinerziehenden Verwitweten genauso. Wir könnten ja auch einen neuen Lebenspartner haben. Da ist die Definition aber jetzt erstmal so. Verwitwet alleinerziehend ist eine Person, die nach dem Tod des Ehepartners oder der Ehepartnerin die alleinige Verantwortung für die Erziehung und Betreuung der Kinder sowie für den Haushalt und die Lebensgrundlage komplett allein übernimmt. So viel jetzt mal zu dem Unterschied, was Definition angeht.
Ich finde, da hört man aber schon raus, bei der Definition für Alleinerziehend war weitestgehend alleine und bei der Definition für alleinerziehende Witwen war komplett alleine. Das ist schon so ein erster kleiner Unterschied, wo ich auch gleich mal drauf eingehe. Das ist nämlich weitestgehend und komplett, weil auch, ne, ich sag's immer wieder, das ist mein Lieblingssatz, alleinerziehend ist nicht gleich alleinerziehend. Es gibt so viele verschiedene Konstellationsmöglichkeiten, so viele verschiedene Facetten. Es gibt auch nicht für jede Facette oder für jede Möglichkeit des Alleinerziehendseins ein sogenanntes Label von der Gesellschaft. Also für uns Witwen gibt es das. Wir sind halt verwitwet, wir sind Witwen. Es gibt jetzt aber kein Label, das sagt, ne, ich bin Alleinerziehende durch Trennung oder Alleinerziehende aufgrund von Gewalt in der Partnerschaft oder was auch immer. Das ist dann einfach alleinerziehend. Es ist sehr facettenreich und es ist halt nicht alleinerziehend, ist wie gesagt nicht gleich alleinerziehend. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Jeder hat seinen eigenen Rucksack zu tragen und jeder hat mit anderen Dingen zu kämpfen. Wollte ich nur kurz reinwerfen. Ist mir nämlich gerade so aufgefallen, als du es gesagt hast.
Mhm. Kein Problem, aber so ist es ja auch. Eine sehr individuelle Geschichte, aber je nachdem, wie viel der Partner macht. Aber ja, ich gebe dir recht, in vielen Fällen ist eine Unterstützung in welcher Form auch immer da. Zu den Statistiken. Insgesamt gibt es 2,97 Millionen Alleinerziehende in Deutschland, also Männer wie Frauen. 85% sind alleinerziehend durch Trennung oder Scheidung und die restlichen 15% verteilen sich jetzt auf unterschiedliche Gründe. Wir, die Verwitweten, machen so circa 5-6% aus, aber dann gibt es ja noch andere. Es gibt ungeplante Elternschaften, bewusste Solo-Elternschaften, da fließt alles mit rein. Es gibt ja auch Partner, die im Gefängnis sind. Also natürlich, das macht alles kleine Prozentteile aus, aber in Summe ergibt es die restlichen 15%. Also man kann schon sagen, überdurchschnittlich viel sind mit 85% die Alleinerziehenden durch Trennung oder Scheidung. Das Klassische. Dann habe ich mich noch informiert, wie so die gesellschaftliche Wahrnehmung ist von Alleinerziehenden und verwitwet Alleinerziehenden und auch die mediale Darstellung. Dazu habe ich gefunden, dass gerade bei Alleinerziehenden nach Trennung oft über die Probleme gesprochen wird, also weniger darüber, was sie eigentlich alles auch leisten, was sonst auch zwei tun würden. Gleichzeitig merkt man aber, dass bei Alleinerziehenden oft alle über einen Kamm geschert werden. Das ist auch das, was du vorhin meintest, warum wir auch diese Episode machen, dass es schon auch Unterschiede gibt und man auf die auch aufmerksam machen sollte, aber es wird oft bei Alleinerziehenden über generell alle Alleinerziehenden, egal aus welchen Gründen, gesprochen.
Mhm.
Was bei den Alleinerziehenden durch Trennung oft positiver wahrgenommen wird, ist, dass das inzwischen weniger exotisch ist. Gerade in Städten ist es inzwischen, dass jemand alleinerziehend ist, ist es nicht mehr so, dass man inzwischen reagiert mit was, um Gottes Willen, was ist da passiert? Sondern natürlich ist das ein trauriger Fakt, aber es betrifft halt auch 2,97 Millionen und davon 85%, also schon einige. Das heißt, es ist normaler, um es in Anführungszeichen zu setzen, geworden und auch die politische Aufmerksamkeit wird, zum Glück, muss man ja einfach auch sagen, durch einige Frauen, die das Thema immer wieder publik machen, egal ob es Diskussionen sind über Kinderbetreuung, Unterhalt, Vereinbarkeit und so weiter, die politische Aufmerksamkeit wächst, zum Glück. Genau. Negative gesellschaftliche Wahrnehmung bei Alleinerziehenden ist, man fixiert sich sehr viel natürlich in den Medien auf Armut. Also ganz oft wird Alleinerziehend mit Armut in Verbindung gebracht, was ja logisch ist.
Also ich finde, ja, das ist negativ, aber ich finde auch, es ist wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird, weil gerade wir Mütter, wenn wir alleinerziehend sind, wir können teilweise nur in Teilzeit arbeiten, weil es einfach die Betreuungsmöglichkeiten nicht zulassen. Kita-Plätze, auch Schule, dann brauchst du eine Nachmittagsbetreuung. Es ist ja gar nicht anders möglich, in Vollzeit zu arbeiten. Dementsprechend zahlst du weniger in deine Rentenkasse oder in die Rente ein und dementsprechend weniger kriegst du später raus. Es ist halt einfach gar nicht möglich, solange die Kinder noch in einem gewissen Alter sind, Vollzeit zu arbeiten, um wiederum halt mehr Geld in die Familienkasse reinzubekommen. Also deswegen ja, negativ schon, aber ich finde auch, es ist ganz, ganz wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird, weil es ist nun mal Fakt. Also ich muss sagen, Thema Armut ist bei mir jetzt kein Thema oder sowas. Also davon mache ich mich frei. Ich bin jetzt keine Alleinerziehende, die an der Armutsgrenze kratzt oder sowas. Aber es gibt ganz viele, und das kriege ich ja auch durch Social Media mit, wo das eben so ist. Und das finde ich halt ganz schrecklich, dass das einfach so ist, weil es halt wirklich, also darf das nicht sein. Also dann muss es mehr Unterstützungsmöglichkeiten und mehr finanzielle Möglichkeiten geben, die unkompliziert für Alleinerziehende zu beantragen sind, ohne auch, dass, ne, wenn es dann noch ein Partner oder ein Ex-Partner in dem Fall, ja, logischerweise, einen Ex-Partner gibt, der da irgendwie querschlägt und dann, keine Ahnung, Einkommen nicht angibt, dann kann das der Unterhalt nicht angerechnet werden oder was weiß ich auch immer. Auf dieser Seite stehe ich ja nicht. Ich kenne nur die Seite der Witwe, wie das da ist. Aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Es betrifft ja auch nicht nur die Mütter, es betrifft ja auch die Kinder. Und das ist ja eigentlich am schlimmsten.
Ja, genau. Das sehe ich genauso wie du. Was es nur für einen Unterschied gibt oder was ich jetzt so festgestellt habe durch auch meine Recherchen oder auch durch die persönliche Erfahrung. Ich glaube, dass man bei Alleinerziehenden durch Trennung oder Scheidung oft vielleicht nur dieses Stigma bekommt des Gescheitertseins.
Hättest du dir mal mehr Mühe gegeben oder sowas, ne?
Genau, so eine, richtig. Denk doch an die Kinder.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Das ist tatsächlich was, womit man sich, also erstens, man trennt sich ja meistens nicht von heute auf morgen einfach so aus Jux und Dollerei, sondern da ist ja meistens schon eine Leidensgeschichte dahinter, dass es in der Ehe oder in der Partnerschaft nicht mehr geklappt hat. Aber ich glaube, genau diese Schuldgefühle, dieses Ich habe versagt, damit hat man selbst, so denke ich, sehr viel zu kämpfen. Ich habe mich jetzt selber persönlich nie mit den Vorurteilen von Alleinerziehenden durch Trennung beschäftigt, aber ich habe mich auch mit einigen unterhalten und es bestätigt schon das Bild, dass die Gesellschaft, je nachdem, wo man sich befindet, alles wie immer individuell, aber dass das so ein bisschen unter diesem Stigma gescheitert läuft. Das haben wir jetzt, wenn ich sage wir, von verwitwet Alleinerziehenden eher nicht. Da ist ja eher zumindest am Anfang Empathie und Mitgefühl.
Ja.
Das geht halt mehr so ein bisschen in dieses Du Arme.
Genau.
Auf der anderen Seite ist Tod aber auch immer unangenehm. Wenn da am Anfang viel Empathie und Mitgefühl stattfindet, aber man spricht schon ungern generell über das Thema. Also es sind auf beiden Seiten sind da Herausforderungen. Aber dazu meine persönliche Erfahrung und dann darfst du gern was zu sagen. Meine persönliche Erfahrung ist nicht jetzt, dass es bei mir diese Reaktion irgendwie im Extremen gab. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es bei mir Eltern gab, gerade damals, wo wir in einem anderen Ort nur gewohnt haben. Und die Tendenz war eher dahingehend, als mein Mann dann gestorben war, dass man sich schon eher weniger getroffen hat dann, aus diversen Gründen, aber ich vermute halt einfach, man ist halt auch immer wieder mit der Thematik konfrontiert, was mir da passiert ist, weil es ist bestimmt ja auch mein Alltag. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem, was jetzt diese gesellschaftliche Wahrnehmung oder gegenseitige Wahrnehmung angeht, bekommen verwitwet Alleinerziehende schon oft auch, werden mit Sätzen konfrontiert, wie zum Beispiel, ich weiß, wie du dich fühlst, ich bin auch alleinerziehend. Also jetzt von Seiten von Alleinerziehenden. Und das ist was, ich möchte immer das Positive sehen. Ich glaube, die meisten meinen es einfach gut und wollen irgendwie Mitgefühl aussprechen, dass sie halt in der gleichen Situation sie sind. Aber was viele nicht merken, weil sie es auch einfach nicht nachempfinden können, dass Trauer oder Verlust oder diese völlige Verantwortung, ohne jemals mit jemand anderem zu sprechen können, der auch verantwortlich ist für dieses Kind, dass es nochmal eine komplett andere Erfahrung ist.
Definitiv.
Da hast du ja, wie gesagt, jetzt eine Umfrage auch gemacht und selber auch Erfahrungen gemacht.
Richtig.
Und deswegen lasse ich dir jetzt mal das Mikro.
Genau, ich habe einmal in der Community gefragt, wie da so das Stimmungsbild ist, was die meinen, wo denn der größte Unterschied oder auch die Gemeinsamkeiten liegen. Ich denke, dass die Gemeinsamkeiten sind klar. Wir sind natürlich beide Gruppierungen und ich möchte jetzt gar nicht überhaupt von Gruppierungen sprechen, ist nur, damit ich es jetzt ein bisschen deutlich machen kann, welche Seite ich meine. Weil im Endeffekt sind wir alle Alleinerziehende. Wir sind alle alleine. Das ist die Gemeinsamkeit. Wir sind alle für unsere Kinder zuständig. Weitestgehend alleine, / komplett alleine. Und das ist eigentlich auch schon in meinen Augen, auch in den Augen meiner Community, der größte Unterschied. Es gibt bei uns alleinerziehenden Witwen. Ich nenne mich übrigens alleinerziehende Witwe auch auf meinem Instagram-Kanal, weil es anscheinend nicht so klar ist, dass es Witwen gibt, die Kinder haben. Und Witwen, es gibt auch Witwen, die keine Kinder haben. Überraschung, nicht alle Witwen haben auch Kinder. Das habe ich gerade vorgestern in einem Kommentar, da wurde mir geschrieben, ich bin Witwe ohne Partner. Damit ist doch logisch, dass ich alleinerziehend bin. Also brauche ich ja nicht immer sagen, ich bin alleinerziehende Witwe. Nee, ist es nicht, weil es gibt nämlich auch Witwen, die sind einfach nur in Anführungsstrichen Witwen ohne alleinerziehend, weil es keine Kinder gibt. Also, ne, Witwe heißt nicht gleich alleinerziehend, weil da müssen noch Kinder da sein. Deswegen alleinerziehende Witwe, weil nur alleinerziehend bin ich ja auch nicht, weil ich bin alleinerziehend und verwitwet. Und das sind tatsächlich für mich ganz persönlich. Und ich weiß auch, in meiner Community ist das auch so, das wurde mir wiedergespiegelt, das sind zwei Paar Schuhe. Das sind zwei Bereiche, die sehr schmerzhaft sind, die sehr belastend sind, die sehr viel abverlangen, sowohl das Alleinerziehendsein, aber auch das Verwitwetsein. Ich möchte jetzt gar nicht ausschließen, dass man, wenn man alleinerziehend ist, und ich will auch nicht sagen nur alleinerziehend, das hört sich immer so abwertend an, aber wenn man diese typische Alleinerziehende ist, durch Trennung, wie 85%, was du gerade gesagt hast, wie in 85% der Fälle. Möchte ich nicht ausschließen, dass es auch da Trauer gibt oder dass es auch da die beendete Partnerschaft, die beendete Ehe betrauert wird. Auf gar keinen Fall, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch wenn ich nicht in dieser Situation bin, sondern einer anderen, kann ich mir das vorstellen. Weil natürlich, ich hatte früher auch schon mal Beziehungen und natürlich ohne Kinder, nicht so lange, nicht so fest, keine Ehe. Wenn eine Partnerschaft zu Ende geht, in den meisten Fällen ist da auch Trauer mit bei. Also das kann ich schon total nachvollziehen, dass das so ist. Was ich aber, ich sag mal, schade finde, und das ist das, was ich oft von Alleinerziehenden geschrieben bekomme, genau dieses, ja, ich trauere ja auch. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob man sich trennt oder ob der Partner gestorben ist. Weil es gibt nun mal diesen Partner nicht mehr. Es gibt den Papa für die Kinder. Es gibt ihn einfach nicht mehr. Der ist weg, für immer. Der kann nicht wiederkommen. Es ist ja nicht mal eine Entscheidung. Diese Situation ist unumkehrbar. Es lässt sich nicht rückgängig machen. Da ist der Partner und der Papa der Kinder gestorben, von heute auf morgen, durch Krankheit, durch Unfall, durch was auch immer. Der ist einfach nicht mehr da. Man ist komplett alleine. Deswegen finde ich auch so schön, wenn man jetzt alleinerziehende Witwe nicht so mag oder von diesem Wort genervt ist, finde ich auch, man ist allein alleinerziehend. Das haben ja auch ganz viele geschrieben, dass sie das sagen. Die sagen nicht, ich bin alleinerziehend und verwitwet oder alleinerziehende Witwe. Die sagen, ich bin allein alleinerziehend. Ich finde, dadurch wird das auch nochmal deutlich, was damit gemeint ist, weil man zu 100% für sein Kind, für seine Kinder verantwortlich ist. Also ich sag mal so, man kann sich mit niemand anderem absprechen. Man muss sich auch mit niemand anderem absprechen. Das wäre so ein bisschen diese positivere Seite. Ich kann natürlich für mein Kind jetzt entscheiden, was ich möchte, ob wir jetzt auswandern, ob wir jetzt dahin eine Flugreise machen, auf welche Schule sie geht, in welchen Kindergarten. Das entscheide alles ich, das liegt bei mir. Das ist toll, weil so muss ich mich nicht absprechen, sondern kann sagen, ach ja, nö, ich mache genau das, was ich für richtig halte und muss nicht irgendwie Kompromisse eingehen oder sowas oder irgendwie mich da irgendeiner anderen Entscheidung beugen, wo ich vielleicht nicht so ganz hinterstehe. Das ist toll, dass ich das nicht habe. Ich habe auch keinen Ex-Partner, der gewalttätig ist oder der, keine Ahnung, wo ich Angst um mein Leben haben muss, um das Leben meiner Kinder oder sowas. Man muss nicht vor Gericht um Unterhalt streiten oder um die Kinder streiten. Das stelle ich mir ganz schlimm vor, dass das so ist. Und das ist so diese positivere Seite vom Alleinerziehen und verwitwet sein, dass es das eben nicht mehr gibt, dass es nur noch jetzt uns gibt und unsere Entscheidung. Aber es ist auch eine negative Seite. Es ist so beides. Es ist so ein bisschen ambivalent, habe ich das Gefühl. Es ist auch beides. Man kann sich eben nicht mehr absprechen. Es gibt, wenn wir den Papa besuchen wollen, dann gehen wir auf den Friedhof. So. Das ist halt einfach so. Und das ist halt dieses Unumkehrbare. Und das ist auch das, was auch meine Followerinnen in der Community mir geschrieben haben. Also fast zu 99% ist es dieser Fakt, dass es den Papa nicht mehr gibt, dass der Papa gestorben ist. So, der ist halt nicht mehr da. Aber es gibt natürlich auch, das weiß ich auch und das ist ja natürlich auch logisch, es gibt natürlich auch Alleinerziehende, wo der Kindsvater sich nicht kümmert, wo der auch nicht da ist. Der ist auch nicht greifbar, der wohnt mehrere tausend Kilometer weit weg, interessiert sich überhaupt nicht für die Kinder. Dann ist der Vater auch nicht da, aber es ist trotzdem ein Unterschied, weil der ist nicht gestorben. Also ich finde es ganz schwierig zu erklären, weil ich weiß und ich weiß auch, wenn wir diese Folge so rausgeben, dass viele mir da vielleicht auch widersprechen werden, gerade die, die es betrifft von den Alleinerziehenden, wo es eben keinen Kindsvater gibt. Ja, das ist ja aber wie gestorben. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Und das weiß man wirklich auch erst, da würde ich auch keinen Vorwurf machen. Das weiß man wirklich auch erst, wenn man in dieser Situation ist. Ich stelle mir das schlimm vor, wenn es diesen Kindsvater eigentlich gibt, der sich aber überhaupt nicht fürs Kind interessiert und sich kümmert. Aber es ist trotzdem ein Unterschied von diesem ganzen Trauerpaket. Ja. Davon will ich ja gar nicht jetzt anfangen noch zu sprechen. Ne? Das kommt ja alles noch dazu. Es ist ja nicht nur die Care-Arbeit, nicht nur das Kind. Es ist ja nicht nur, man muss arbeiten, man muss alles alleine stemmen, finanziell. Es ist ja auch die ganze Trauer, die noch dazu kommt. Die Trauer auch von den Kindern. Ja, auch das wurde ganz wichtig. Oft geschrieben. Man begleitet ja nicht nur seine eigene Trauer, ne, sondern auch die Trauer von den Kindern, die man begleitet. Auch das ist etwas anderes, wenn der Papa plötzlich gestorben ist, gerade wenn die Kinder älter sind, ne, und die den Papa noch
richtig
kennenlernen durften.
Richtig. Und das ist was ich eben auch so festgestellt habe. Und zu dem Thema, wenn sich ein Kindsvater nicht kümmert oder, keine Ahnung, hinter den sieben Bergen verschwunden ist und so weiter. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, die Chance, whatever, dass sich das irgendwann verändert. Bei uns gibt es die Chance nie wieder.
Genau.
Wie gesagt, ich will das nicht vergleichen von dem her, was schlimmer ist, was weniger schlimm ist. Das hast du gerade echt schon gut erläutert, weil es gibt viele Punkte, die möchte ich, was Alleinerziehende manche durchmachen, Alleinerziehende durch Trennung, ich möchte sie nicht geschenkt.
Nein.
Ich möchte sogar, um hier nur einen Punkt zu machen kurz, ich sehe sogar manche Ehen, bei denen ich mir denke, das möchte ich nicht geschenkt.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich genauso.
Also wo ich mir denke, nee, dann lieber so. Also es tut mir leid, aber das kann auch unfassbaren Schaden anrichten bei dir selber und bei den Kindern, wenn du nicht gehst, wenn du gehen sollst.
Ja,
also
total. Ne? Absolut.
Gut. Aber um auf das Thema nochmal zurückzugehen, ich habe jetzt gerade, als du das gesagt hast, mit dem Partner und dass es auch eine Trauer ist, das stimmt. Ich glaube wirklich, dass was das Trauern um den Partner angeht, kommt natürlich immer darauf an, in was vom Verhältnis man auch zueinander stand zum auch Zeitpunkt des Todes. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Ehe nicht jetzt kurz vor der Trennung stand, ja, so,
ja,
oder gestanden wäre, dann verstehe ich trotzdem, ich habe das jetzt, weil eine enge Freundin von mir eine Scheidung durchmacht oder jetzt, die ist jetzt im Trennungsjahr, aber die Scheidung steht jetzt halt an und mit diesem Ganzen, was das jetzt auch, also es kam völlig überraschend für sie, das war für sie auch sehr dramatisch und weil wir so eng sind, wollte sie natürlich mit mir auch drüber sprechen und ich habe immer gemerkt, wie sie in diesem Zwiespalt ist, jetzt zu sagen, oh Gott, ich will dir gar nicht sagen, wie furchtbar das jetzt für mich ist, weil für dich ist ja noch viel schlimmer und so. Und habe ich gesagt, nein, weil sie betrauert sehr wohl auch jetzt den Partner, weil ja, der hat sie verlassen. Er will diese Partnerschaft nicht mehr. Er geht freiwillig. Ja. Damit musst du auch erstmal klarkommen, wenn du einen Menschen 20 Jahre lang sehr liebst. Die betrauert die gemeinsame Zukunft, das Leben, das sie sich vorgestellt hat. Es sind schon sehr viele Parallelen. Aber dieser Riesenpunkt, und das ist mir gerade bewusst geworden, als du das gesagt hast, wenn du Kinder hast, egal eigentlich in welchem Alter, klar in einem Alter, wo sie jetzt verstehen, was da passiert ist, wie jetzt bei meinem älteren Sohn, natürlich schlimmer als jetzt bei einem Kind, das nur zu klein ist, aber trotzdem,
auch dann,
auch bei den Kleinsten,
auch dann, ja,
du hast immer, immer, immer dieses Paket,
ja,
dieses Trauerpaket, je nachdem wie alt ein Kind ist, aber das tragt es erstmal mit. Eins der schlimmsten Erfahrungen war zu sehen, wie mein Kind leidet, fast schlimmer eigentlich als meine eigene Trauer, die ja viel später kam, das habe ich ja schon mal,
ja,
erzählt im Podcast, dass die ja das dadurch auch verzögert. Aber das zu wissen, dass der immer und wie immer wieder damit zu kämpfen hat, ja, natürlich, der wird damit aufwachsen, das wird für den irgendwann normal sein, aber es war eine brutale Zeit. Und das kommt alles noch on top. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es Kinder nicht auch in der Trennung, denn um Gottes Willen, ich bin der Meinung, dass jeder, der durch so eine Phase geht von einer Trennung oder einer Scheidung, dass der sich wirklich auch relativ zeitnah Hilfe suchen soll, aus psychologischer Sicht, je nachdem, wie alt die Kinder sind, auch für die Kinder,
ja,
weil das ist für die natürlich schon auch
natürlich
schlimm. Aber was nicht ist, diese, selbst wenn der Kindsvater sich noch so schlecht benimmt, also ich meine jetzt nicht im Sinne von Gewalt, das möchte ich ausklammern,
genau,
im Sinne von, dass er geht, dass er,
ja,
geht, dass er,
ja,
geht, dass er nicht mehr so viel verfügbar ist, dass er sein Kind nur 5 Mal im Jahr sieht und so weiter. Aber es besteht immer die Hoffnung und ich finde, Hoffnung ist unglaublich wertvoll.
Oh, ja.
Die Hoffnung, dass es eines Tages gut wird, dass mein Kind mit der ganzen Geschichte, mit dem eigenen Vater Frieden schließen kann. Meine Söhne werden diese Chance nicht haben, ihren unfassbar tollen Vater jemals kennenzulernen. Und das ist schon ein Unterschied. Sorry, ich musste das jetzt einfach einmal loswerden.
Nein, es ist genau das, was du sagst. Das ist also egal, ne, wie, und wir klammern gewalttätige, ja, Partnerschaften und Elternschaften klammern wir auf jeden Fall aus. Und ich glaube, das ist auch allen klar, ne, worüber wir hier eigentlich sprechen. Aber es, unsere Kinder haben diese Hoffnung nicht mehr. Es gibt den Vater einfach nicht mehr. Wir müssen alles alleine machen, zu 100%. Wir haben keine Hoffnung mehr, dass es, ach, hat sich umentschieden, steht doch plötzlich wieder vor der Tür. Egal wie schlimm eine Partnerschaft auseinandergeht, im Sinne von, er hat betrogen, will nicht mehr oder sowas, Gewalt ist ausgeklammert, man hat ja doch vielleicht irgendwie wieder Hoffnung. Oder es könnte, es, sagen wir mal so, es könnte, ne? Dieses kleine Wörtchen könnte, glaube ich, ist ja schon ganz viel wert. Bei uns könnte nichts mehr. Es könnte nichts mehr, weil es ist, wie es ist und es ist unumkehrbar. Und das weiß man wirklich aber auch erst, wenn man in die Situation drin steckt, wenn man das selbst erlebt, weil sonst, klar, ich kann das total nachvollziehen, dass einige sagen, ja, ich traue auch und das ist so schlimm und der hat mich betrogen und der will das nicht mehr. Das ist auch alles ganz schlimm. Aber dieser Mensch ist noch da. Und vielleicht entscheidet sich dieser Mensch ja doch irgendwann nochmal um. Und selbst wenn nicht, man weiß es nicht. Bei uns gibt es nichts mehr, um zu entscheiden. Es ist, diese Situation ist jetzt so. Damit muss man klarkommen. Unsere Kinder müssen damit klarkommen. Die wachsen als Halbwaisen auf. Wir sind Witwen. Es gibt nicht umsonst dieses Label oder diese Bezeichnung Witwe, weil das einfach, das ist eine scheiß Situation. Und da möchte man auch als Alleinerziehende nicht stecken, auch wenn ich ganz oft zu lesen bekomme, ja, sei da froh, ne, nicht sei da froh, ne, gut, das ist jetzt übertrieben, ne, aber, ne, du kriegst wenigstens als Witwe Witwenrente, ich bin auch alleinerziehend und krieg keinen Unterhalt, ja, sei da froh, dass du keine Witwe bist, hier, ich gebe dir meine Witwenrente, kannst du gerne haben, wenn ich meinen Mann wieder kriegen würde, also von der Witwenrente kann ich mir auch nichts kaufen, ist übertrieben, aber kann ich auch nicht meine Miete bezahlen oder sowas, also so viel ist das auch nicht und ich weiß auch nicht, was die Leute für Vorstellungen davon haben. Sei doch froh, dass du keine Witwenrente bekommen musst. Ne? Klar, alleinerziehend sein ist scheiße, es ist anstrengend, aber in 85% der Fälle ist es ja irgendwo, okay, selbst gewählt, schwierig, wenn der Partner plötzlich sagt, ne, ich will nicht mehr, dann hat er die Entscheidung getroffen und nicht ich, dann ist es nicht selbst gewählt, aber ich glaube, auch dann muss ja irgendwie, es ist ja eine Phase, dass sich das so entwickelt, das passiert ja nicht von heute auf morgen, vielleicht lehne ich mich aber jetzt auch ganz weit aus dem Fenster. Da muss ja schon irgendwie, ne?
Vorsicht.
Da muss ja schon irgendwie dann, keine Ahnung, was vorgefallen sein oder sowas. Da kann ich jetzt auch nicht viel drüber sagen, weil bei mir war es halt nicht so. Also wir haben es auf gar keinen Fall frei gewählt, alleinerziehende Witwe zu sein. Viele Alleinerziehende vielleicht auch nicht, aber ein Teil ja auch schon. Die haben ja die Entscheidung dann trotzdem getroffen, aus welchen Gründen auch immer. Und die Entscheidung wäre halt umkehrbar.
Einer von beiden hat eine Entscheidung getroffen.
Genau.
Und weder Jacek noch Holger haben die Entscheidung getroffen.
Richtig.
Und wir auch nicht. Und das ist schon auch ein Unterschied.
Das ist ein Unterschied.
Weil ich glaube, dass auch zum Verarbeiten, ich will nicht sagen, dass dieses Höllental so viel kürzer ist oder so, weil das ist ja eine sehr individuelle Situation, durch was man da geht, auch nach so einer Trennung. Also meine Freundin hat es schon auch kalt erwischt. Aber ich glaube, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht bei vorigen Beziehungen und Trennungen, dass egal welcher von beiden oder wer von beiden die Trennung wollte, ich glaube, ich bin deswegen schneller drüber weggekommen oder ich bin drüber weggekommen, weil ich wusste, dass einer von beiden nicht mehr wollte oder was anderes wollte oder so. Das macht schon auch was aus. Also man muss ja eine Trennung oder diese Entscheidung akzeptieren. Und also um Gottes Willen, fürs Ego ist es natürlich mega krass, wenn mein Mann sagt, ich möchte dich nicht oder ich möchte nicht mehr diese Partnerschaft. Was heißt, also natürlich mehr als nur das Ego betrifft es, aber da ist natürlich schon so dieses, boah, ouch, das tut natürlich richtig
natürlich.
Weh.
Natürlich.
Es tut immer weh, es dauert eine Weile, aber irgendwann kommt man über diese Entscheidung hinweg.
Ach so, ja, ich weiß was. Genau darüber habe ich aber letztens die letzten Tage auch so nachgedacht. Ich hatte vor Jacek nur eine andere Beziehung und da war ich dann 3 Monate später schon mit Jacek zusammen. So, und jetzt sind es fast über 2 Jahre und ich habe keinen neuen Partner, weil man da nicht so.
Ja.
Das geht einfach nicht.
Und was ich neulich auch mit meiner Freundin hatte, das möchte ich vielleicht kurz nur an der Stelle sagen, was wir da noch hatten, was wir auch gemeinsam besprochen hatten, war, ich werde niemals in diesem Leben sagen können, dass das war irgendwann mal für irgendwas gut. Ich glaube, selbst wenn ich irgendwann eine neue Partnerschaft habe und alles ist supi und keine Ahnung, ich lebe meinen absoluten Lebenstraum, ich glaube nicht, dass ich irgendwann an eine Stelle komme und sagen kann, es war alles für irgendwas gut. Das glaube ich nicht. Und diese Chance hat sie schon. Weil ihr Kind ist jetzt Pubertier. In ein paar Jahren ist sie völlig unabhängig. Die wird irgendwann einen neuen Partner finden. Bin ihm davon überzeugt, weil sie ganz toll ist. Und dann wird die irgendwann in eine Situation kommen, dass sie in eine Partnerschaft kommt, wo viel mehr Verständnis für sie da ist und für alles. Und die wird eines Tages sagen können, ja, für das war das alles gut. Für das war das lange Tal der Tränen gut. Und das werden wir niemals sagen können.
Nein, gar nicht.
Auch wenn man irgendwann versöhnt ist mit dem Schmerz vielleicht oder dass man wieder, ich will nicht sagen, dass man nicht mehr das normale Glück findet, in welcher Form auch immer, muss ja nicht mit einem Partner sein, sondern generell, dass man wieder glücklich ist im Leben. Ich spüre ja jetzt schon, dass es mir besser geht als vor 3 Jahren. Also ich spüre das jetzt ja schon. Das will ich damit nicht sagen, aber ich werde nicht an den Punkt kommen und sagen, dafür war das also alles gut. Also das glaube ich nicht.
Nein, absolut. Das ist auch so ein Punkt, dadurch, dass ich ja nun auch beruflich sehr viel mit meiner Geschichte mache oder mit meiner Geschichte rausgehe und damit ja auch arbeite und das ja jetzt quasi mein Job ist. Selbst dafür würde ich auch nicht sagen, ach, dafür war das gut. Wäre das alles nicht passiert, wäre ich nicht jetzt bei Instagram, würde ich kein Buch schreiben, hätte ich diesen Podcast nicht. Natürlich nicht. Dann hätte ich auch nichts zu erzählen. Dann wäre ich Carolina, hier Mama und na, so, super. Würde weiter als Redakteurin arbeiten und meine Texte über Frauen, Mütter und Schwangerschaft schreiben. Ich versuche, was daraus zu machen. Ich versuche, die Kraft, die ich dadurch bekommen habe, für irgendwas zu nutzen. Zwangsoptimismus finde ich immer so schwierig. Auch das, ne? Also es ist für nichts gut, aber ich versuche halt irgendwas draus zu machen, dass ich daran nicht kaputt gehe. Aber ich werde auch niemals an den Punkt kommen, dass ich sage, oh ja, doch, das war gut, dass Jacek gestorben ist, sonst hätte ich nie ein Buch geschrieben. Nee, das nicht. Das höre ich nämlich auch ganz oft, kriege ich auch immer ganz, ganz tolle Nachrichten, dass das so ist. Nee, natürlich würde es das eine ohne das andere nicht geben, aber es ist natürlich für nichts gut. Ich würde alles eintauschen und sagen, hier, ne, ich bin weiter hier Online-Redakteurin für Magazin XY, aber ich will meinen Mann wieder haben. Aber ich denke auch, dass allen, die das ebenfalls durchmachen, bewusst ist, dass das so ist. Deswegen ist das ganz schön, dass du das auch so sagst. Weil das ist, glaube ich, ganz vielen auch nicht klar. Natürlich kann man irgendwann wieder das neue Glück finden, in welcher Form auch immer. Ob beruflich, ob privat, ob was auch immer. Oder ein Haustier kauft oder ein Haus, was weiß ich, keine Ahnung. Das ist ja total individuell. Die Chance ist da, aber ich glaube auch, dass man nie sagt, ach ja, nee, das war jetzt gut, dass Holger gestorben ist oder dass Jacek gestorben ist. Ne? Sonst hätte ich den nicht kennengelernt. Nee, gar nicht. Dieser Schmerz ist so tief. Das bleibt für immer. Das bleibt für immer. Das wird ja auch nicht weniger. Also es ist, ne, also es, bei mir sind es jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre, bei dir ein bisschen mehr als 3 Jahre. Das wird ja nicht weniger. Das ist ja nicht von heute auf morgen weg. Man lernt damit zu leben und der Alltag ist halt jetzt, wie er ist. Aber dieser Schmerz, es vergeht kein Tag, wo ich nicht an Jacek denke, wo ich nicht darüber nachdenke, ne, wo ich nicht von ihm träume. Also ich träume jetzt nicht jede Nacht, aber ne, ich träume ganz oft von ihm. Wir sind am Grab, wo ich nicht darüber nachdenke, was uns da wirklich eigentlich passiert ist und was das bedeutet. Dass halt uns wurde jegliche Chance genommen oder auch meinem Kind wurde jegliche Chance genommen, ihren Papa kennenzulernen. Sie hat ihn zwar noch kennengelernt, aber halt, sie war klein, sie kann sich nicht an ihn erinnern. Also es gibt halt diesen Papa nicht mehr und dass diese jegliche Chance gibt es nicht mehr. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich möchte aber auch noch dazu sagen, das finde ich auch ganz wichtig, das wurde mir auch geschrieben und dem stimme ich auch absolut zu. Das hatte ich aber anfangs, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass man das eigentlich gar nicht so sehr verallgemeinern kann, wo jetzt die Unterschiede, ich würde jetzt mal Gemeinsamkeiten kann man schon sagen, aber wo jetzt die Unterschiede sind, weil das doch auch etwas ist, was sehr individuell zu betrachten ist, weil eben aus genau dem Grund, was ich eingangs schon gesagt hatte, jeder nimmt die Sachen ja auch anders wahr. Jeder hat einen eigenen Rucksack zu tragen. Die einen haben psychische Erkrankungen, auch ne, durch toxische Partnerschaften, durch Gewalt. Dann gibt es Single Mom by Choice, die sich das selbst aussuchen. Dann gibt es die, die betrogen werden, wo die Entscheidung halt vom Partner getroffen wurde, dass man sich trennt. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, sozusagen, es ist so und so, weil es halt doch sehr individuell ist, weil jeder auch das durch seine eigene Brille sieht und es sehr subjektiv zu betrachten ist, dem stimme ich zu. Aber Fakt ist nun mal, unser Partner, der Papa unserer Kinder, ist tot. Da brauchen wir auch nicht dran rütteln, das ist so. Und das ist auch kein Vergleich, wenn man sagt, ja, aber der Vater wohnt ja weiter weg, der kümmert sich nicht. Ja, das ist auch ganz schlimm, das ist total beschissen, dass es solche Väter gibt, aber er ist nicht tot. Und ganz schlimm finde ich auch, wenn mir Leute schreiben oder sagen oder wie auch immer, oder wenn ich lese, wenn sie sagen, ja, das wäre besser, wenn der Vater tot wäre oder sowas, das wäre einfacher für mich. Finde ich ganz schlimm. Natürlich weiß ich nicht, was da vorgefallen wäre. Und ich klammer jetzt wirklich diese ganzen Partnerschaften aus, wo es wirklich um Gewalt geht, wo es um Angst geht, wo es um Terror geht. Na, also das klammer ich jetzt wirklich mal aus. Das ist ganz, ganz schlimm, dass es das gibt. Und vielleicht kann ich es in diesen Zusammenhängen sogar nachvollziehen, wenn man das sagt. Weil das wirklich, da geht es ja um Leib und Leben. Ne? Also das klammern wir jetzt wirklich mal aus. Ich glaube, das ist auch allen klar, dass wir das damit nicht meinen. Aber wenn jetzt Alleinerziehende, weil natürlich stelle ich mir das anstrengend vor, wenn du halt einen Vater hast oder ne, der sich immer querstellt, der halt anstrengend ist und du musst dich trotzdem mit ihm absprechen, dass das anstrengend ist. Und dass man dann aber sagt, ja, nö, es wäre ja besser, wenn er tut, weil es wäre dann einfacher für mich. Finde ich ganz schwierig, sowas zu sagen. Erstmal überhaupt jemandem Tod zu wünschen, finde ich ganz, ganz schlimm. Also da muss ja schon ganz viel passiert sein, dass man sowas sagt oder dass man meint, das vergleichen zu können oder sagen zu können, dann das wäre dann einfacher, das Alleinerziehen sein. Alleinerziehen sein ist immer scheiße. Und auch die Alleinerziehenden, eine Single Mom of Choice, auch das ist anstrengend. Ne, weil du bist nun mal, egal aufgrund welchen Umständen auch immer, du bist hier alleine für die Kinder. Natürlich gibt es die getrennt Erziehenden. Ich finde es auch mal ganz schön, da einen Unterschied zu machen zwischen Alleinerziehend und getrennt Erziehend. Wirklich getrennt Erziehend, ne? Papa kümmert sich regelmäßig, zahlt Unterhalt. Also diese vorbildlichen Väter oder der andere Teil der Familie, der getrennt Erziehenden, das ist natürlich super. So sollte es ja auch sein, ist es in der Regel nicht. Deswegen getrennt Erziehen klammere ich auch aus. Alleinerziehend sein ist immer anstrengend. Ne? Egal, ob ne, der Vater jetzt nun verstorben ist oder er sich nicht kümmert oder man Single Mom by Choice und es den Erzeuger des Kindes eigentlich gar nicht im Leben gibt. Es ist immer anstrengend, weil du bist so oder so, egal warum auch immer, alleine für die Kinder zuständig. Aber es ist mental auch einfach ein riesengroßer Unterschied, allein psychisch, was du da mittragen musst, wenn du verwitwet bist, wenn du aus gewalttätigen Partnerschaften kommst, als wenn du jetzt sagst, ne, ich habe mir das selbst ausgeruht, weil ich bin Single Mom by Choice, ich finde das cool, ich rock das, ne, ich möchte das so, für mich, das ist das, was ich will und so. Das ist, glaube ich, eine ganz andere mentale Einstellung, die du hast, als wenn dein Mann mit 36 Jahren durch einen Unfall aus dem Leben gerissen wird und du ein kleines Kind zu Hause auf dem Arm hast. Es ist ein Unterschied, aber trotzdem möchte ich auch sagen, es ist natürlich alles auch eine subjektive Wahrnehmung und das kann ich auch schon nachvollziehen, dass jeder andere auch sagen, ne, aber hier, das ist ja genauso schlimm. Es geht nicht um schlimm oder schlimmer. Es geht darum, wie man was wahrnimmt und welche Unterschiede es tatsächlich gibt und dass jemand gestorben ist und nicht mehr greifbar ist. Nie wieder, da brauchen wir nichts dran rütteln, das ist so. Punkt.
Belastung ist super individuell. Manche Menschen sind von Haus aus mehr belastbar und manche weniger. Manche haben andere Umstände als andere. Hat man Familie in der Nähe? Wohnt man auf dem Dorf? Wohnt man im selben Haus wie Oma und Opa? Hat man niemanden? Wie sieht die Kinderbetreuung aus? Die kann sich auch in den Jahren wieder verändert haben. Also ich habe jetzt gerade überlegt, weil du ja gesagt hast, Single Mom by Choice oder so. Ja, also ich hätte den Schritt nicht gemacht. Das weiß ich jetzt von mir persönlich. Also diese Kraft hätte ich nicht. Holger und ich, wir haben Kinder bekommen unter dieser Voraussetzung, dass wir uns 50-50 Care-Arbeit, also bei uns war klar, 50-50 arbeiten, 50-50 Care-Arbeit. So.
Ja.
Unsere Umstände haben das aber auch zugelassen, möchte ich dazu auch sagen. Bei vielen geht es nicht. Für uns war diese Situation perfekt. So, und jetzt habe ich 100-100.
Ja.
Ja gut, ich will nur sagen, ich wäre jetzt wahrscheinlich, mein Kinderwunsch war nicht so stark ausgeprägt, dass ich gesagt hätte, okay, wenn ich keinen Partner finde, dann werde ich Single Mom by Choice. Also das werde ich machen, weil das, also Respekt wirklich vor allen, die das machen, weil es ist schon ein anstrengender Job. Aber was ich sagen will, es kommt ja dann auch, selbst dann, wenn du das machst, du kannst ja nicht die nächsten 20 Jahre voraussehen. Wie werden die Betreuungszeiten sein? Wo werde ich wohnen? Was passiert ja noch alles, was irgendwie dein Leben so ein bisschen an unterschiedliche Bahnen wirft? Wie ist der finanzielle Background? Ist ja auch so viel. Wie steht es um meine Emotionen? War ich vorher schon emotional ein bisschen durch irgendwelche andere Situationen schon ein bisschen belastet oder nicht? Bin ich mental stabil? Bin ich es nicht? Also es sind ja so viele individuelle Punkte, dass man das sowieso nicht miteinander vergleichen kann.
Nee, absolut nicht.
Okay, cool. Das war jetzt wirklich schon einiges an Input und sehr gerne wieder an auch euch, liebe Hörerinnen. Wenn ihr zu dem Thema irgendwas noch sagen möchtet oder was loswerden möchtet, wir sind wirklich total offen für alle Seiten, für sämtliche konstruktive Kritik auch, wenn wir was vergessen haben, wenn ihr was anders seht und so. Lasst uns das alles gerne wissen. Schreibt uns am besten über unseren Instagram-Kanal von Mama bleibt im Podcast. Nächste Woche werden wir uns mal die ganzen Vorurteile anschauen, mit denen wir als Verwitwete mit oder ohne Kind konfrontiert sind. Und ja, das wird auf jeden Fall auch nochmal ein spannendes Thema. Auch hier solltet ihr vorab irgendwie Fragen zu dem Thema haben oder Anmerkungen oder ihr wollt was loswerden, gerne auch, möchte ich euch auch gerne an die Mama bleibt Podcast Instagram-Seite verweisen. Wir sind da immer sehr gespannt und neugierig, was ihr dazu sagen habt. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche. Restwoche, kommt ja Donnerstag raus die Folge und ein schönes Wochenende schon mal vorab. Und ja, Caro, wir hören uns nächste Woche. Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.